Die Schaltung für Beamer. So, wir kommen aus von den Höhen in die Tiefen des Sonntags. Genau, ja. Vielen Dank. Ja, manche, die gestern die Nordsee-Zeitung gelesen haben, haben schon eine Zusammenfassung der Predigt von heute gelesen, aber heute in aller Ausführlichkeit. Menschen brauchen eine Ewigkeitsperspektive. Und zwar alle. Auch wenn sie das nicht wissen. Es ist sogar in uns Menschen hineingelegt. Und davon erzählt uns die Bibel. Bereits im Buch des Kohelet lesen wir, Gott hat sogar die Ewigkeit in die Herzen der Menschen hineingelegt. Das bedeutet, ganz tief in unserem Herzen haben wir eine Ahnung von der Ewigkeit, eine Sehnsucht nach Ewigkeit. Und diese Ahnung, diese Sehnsucht nach Ewigkeit zeichnet uns Christen aus und gibt uns eine neue Perspektive. Der Glaube ist eine Ewigkeitsperspektive. Der Glaube ist nicht nur für hier, heute, sondern darüber hinaus, bis in die Ewigkeit. Christen wissen, dass dieses Leben hier nicht alles ist. Da kommt noch etwas. Christen tragen diese Hoffnung auf Ewigkeit in ihren Herzen. Die Hoffnung auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, auf eine neue Welt. Dazu habe ich heute dieses Thema, neue Himmel, neue Erde und einen Text aus dem letzten Buch der Bibel, aus der Johannes-Offenbarung. Ich lese nach der Luther-Übersetzung. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird dies erben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird mit dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Himmlischer Vater, da stockt uns der Atem. Denn auf der einen Seite zeigt uns so schöne Dinge, auf der anderen Seite auch eine andere, schreckliche Perspektive. Herr, wir bitten dich, dass du uns diese Worte verständlich machst. Für uns heute, für jede und jeden. Und wir danken dir dafür, dass du das tun wirst, im Namen Jesu. Amen. Ich sehe, was du nicht siehst. Wir kennen das Spiel. Und man könnte sagen, Johannes sagt das zu uns. Nämlich, er ist der große Seher. Er hat etwas gesehen, was ihm Gott gezeigt hat. Und kein Auge hat es gesehen, kein Ohr gehört. Und auf einmal sollte die Bilder, die Gott irgendwie vor ihm wie eine Panoramaperspektive durchmarschieren haben lassen hat, auf einmal sollte das in Worte kleiden. Gott hat das erste und das letzte Wort, er ist da das A und das O, der Anfang und Ende. Johannes sieht, hört und sein Wort soll zuverlässig das weitergeben an die Christen, an die sieben Gemeinden, und damit sind alle christlichen Gemeinden gemeint. Das soll er überliefern. Eine schwere Aufgabe. Was er sieht, sind Offenbarungen, Enthüllungen, Entdeckungen, aber gleichzeitig sind es, und so ging es ihm wahrscheinlich und uns beim Hören, auch Verhüllungen, dass wir etwas nicht richtig erkennen. Denn wer die Offenbarung des Johannes liest, der muss sich mühsam in die Bildersprache dieses Buches einlesen, ja sogar einarbeiten. Denn ohne Bibelwissen aus dem Alten und aus dem Neuen Testament kann man da gar nichts verstehen. Man kann nicht einfach Bilder in Texte umwandeln. Manche Bilder sprechen für sich. Bilder sind oft mehrdeutig. Man muss sie sich anschauen, still werden, sich ansprechen lassen, und dann vielleicht wird eine persönlich als Botschaft für sich entdecken. Ich möchte heute auf drei Enthüllungen aus diesem Text hinweisen. Alles ist radikal vergänglich. Wir haben einen Gott der Zärtlichkeit und eine Entscheidung, die ewig Bedeutung hat. Alles ist radikal vergänglich, die erste Enthüllung. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Im Text heißt es, das Erste ist vergangen. Was ist damit gemeint? Wir können nun über Himmel und Erde reden, aber wir reden lieber von uns. Denn auf uns soll sich dieser Text, sollen sich diese Bilder auch beziehen. Denn wir sind damit gemeint. Alles ist vergangen. Ich, du, sie, wir, ihr, sie. Wir alle, einfach alles. Alles, was um uns herum ist und in uns, das sind Übergangserscheinungen dieser Welt. Wir alle sind Übergangserscheinungen auf einer vergehenden Welt, die gerade dabei ist, sich selbst zu zerstören. Meine Lieben, wir lernen Folgendes. Nichts ist endgültig. Unsere Fragen sind nicht endgültig. Unsere Antworten sind nicht endgültig. Unsere Gesundheit, aber auch unsere Krankheit, die sind nicht endgültig. Unsere Eigentumswohnung, Eigenheim, aber auch eine Mietwohnung, die sind auch nicht endgültig. Unsere Weisheit, Intelligenz ist nicht endgültig, aber tröstlich ist auch, dass unsere Dummheit nicht endgültig ist. Unsere Bildung ist nicht endgültig, aber auch unsere Einbildung ist nicht endgültig. Unsere Beziehungen sind nicht endgültig. Alles ist vergänglich, auch unsere Städte und Dörfer, in denen wir wohnen, und auch der Staat, in dem wir leben. Das sind alles nur Übergangserscheinungen. Das alles wird es einmal nicht mehr geben. Aus Erde gemacht und zu Erde werde auch ich eines Tages zurückkehren. Auch ich bin eine Übergangserscheinung. Johannes sagt und sieht, das Erste ist vergangen. Dabei kann das Vorläufige, das Vergängliche manchmal ziemlich groß werden. Vielleicht können sich manche noch daran erinnern, die Älteren, an das tausendjährige Reich. Wie der Name sagt, es dauerte von 1933 bis 1945. Fast 1000 Jahre. Hallo. Es war vergänglich. Auch wenn hinter diesem Reich eine unglaubliche Macht, ein ungeheures Potenzial an Gewalt, Menschenverachtung sich verbarg, eine zerstörerische Kraft steckte darin. So war es auch mit dem sowjetischen Kommunismus. Wähnte sich auch darin, dass es ewig ist. Als Kinder mussten wir noch die Transparente tragen, die Ideen von Marx und Lenin sind ewig, bleiben für ewig. Nun redet kaum jemand davon. Manche Menschen haben ihr ganzes Leben im Kommunismus verbracht, 70 Jahre der Unterdrückung. Und ähnlich ist es mit allen Diktatoren, mit allen Systemen. Alles ist vergänglich, auch wenn es eine große Kraft entfalten kann, positiv oder auch negativ. Und Johannes hat das alles erlebt. Er saß im Gefängnis auf einer kleinen Insel in der Verbannung. Warum? Weil er sich gegen das aufgelehnt hat, das von sich behauptete, für immer, immer und ewig zu sein. Der Kaiser und sein Reich. Und er sagte, es gibt einen anderen, der ist mächtiger, der ist größer. Gott, Jesus Christus. Und weil er das so frei gesagt hat, hat er zwar innere Freiheit erlebt, um es zu sagen, aber er wurde äußerlich verbannt. Er steckte sozusagen im Gefängnis, wie viele Christen damals. Das war nämlich die erste Verfolgungswelle der Christen. Sie mussten leiden, weil sie glaubten. Nun hat Johannes diese Offenbarungen und diese Visionen bekommen und er sieht Dinge, die wir nicht sehen oder die andere damals nicht gesehen haben. Und das war zum Teil für ihn unheimlich, erschreckend. Gleichzeitig verbarg sich darin ein tiefer Trost. Und das soll er weiter an Christen geben. Er soll sie trösten. Die Gegenwart nämlich, so unheimlich sie sich auch zeigen mag, mit allen Katastrophen, Umweltzerstörungen, mit allem Leid, hat gar nicht das letzte Wort. Alles gehört zu dem Ersten, das vergeht. Das letzte Wort der Weltgeschichte hat nämlich Gott. Das war so und es wird immer so bleiben. Und damit ist alles andere zum Vorletzten erklärt. Das letzte Wort der Weltgeschichte hat Gott. Und dieser Gott entmachtet das Vorletzte. Jeder von uns weiß, was ihn zurzeit am meisten beschäftigt. Vielleicht ist das seine Krankheit, vielleicht sind es Schulden, vielleicht ungeklärte Aufenthaltszustände, was auch immer. Vielleicht sind das Probleme in der Ehe. Vielleicht ist das das hohe Alter. Eben, dass man merkt, ich werde nicht die älteste Frau, der älteste Mann der Welt werden. Und das arbeitet in uns. Und das ist schwer. Vielleicht ist es aber was Wunderschönes, worüber man sich freut. So oder so, beides, das Schöne und das weniger Schöne, das Schreckliche, ist vergänglich. Denn wir dürfen weder unseren Glück vergöttern, noch unser Leid. Das Erste ist vergangen. Und der Ewigkeitssonntag ist ein guter Tag, um dieses Thema Vergänglichkeit ganz persönlich zu nehmen und darüber nachzudenken. Ich weiß nicht, wie lange ich noch lebe. Vielleicht wäre so ein Tag, wo wir den Entschluss fassen, Patientenverfügung, Testament und eine Entscheidung für Gott, für Jesus. Vielleicht sehen wir uns, bestimmt sehen wir uns nächstes Jahr am Ewigkeitssonntag nicht in der gleichen Zusammensetzung. Wir lesen weiter. Ein weiteres Bild dieser Vision. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe du, da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen, alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das ist die zweite Enthüllung. Gottes Zärtlichkeit. Zuerst haben wir gelesen, siehe da die Hütte Gottes unter den Menschen. Wörtlich ist hier ein Zelt gemeint. Die Stiftshütte, die Israeliten hatten, das war so ein mobiles Heiligtum, eine Art Tempel. Das haben sie so lange rumgetragen, bis der erste Tempel entstanden ist. Es zeigte sich dort Gottes Gegenwart in seinem Volk. Er war immer bei ihnen. Und auch die Wendung, dass er ihr Gott sein will und sie sein Volk sein sollen, greift auch die alte biblische Redensart, greift auf diese Redensart zurück. Johannes kann also das Neue nur sehen mit den alten Worten und mit alten Bildern. Es wird so sein, wie es ursprünglich von Gott gedacht und gewollt war. Denn es gab einmal und es wird einmal eine Gemeinschaft zwischen Gott und Menschen geben. Auch wenn wir uns das gar nicht vorstellen können. Johannes sieht, was alles nicht mehr ist. Kein Tod, kein Leid, keine Schmerzen, keine Tränen. Es gibt nicht mehr die Erde, wie wir sie kennen. Es wird nicht mehr den Himmel geben, wie wir ihn kennen. Himmel über uns. Es gibt nicht mehr das Bedrohliche mehr. Das, was uns Angst macht. Aber Johannes sieht, wer dort sein wird und wie es sein wird mit dem neuen Himmel und der neuen Erde. Und das ist die eigentliche christliche Hoffnung. Nämlich mit Gott zusammenwohnen. Mit Gott zusammenwohnen. Für mich ist das ein wunderschönes Bild. Gott wohnt bei uns. Im Glauben schon jetzt. Und in Ewigkeit werden wir durch den Glauben bei Gott wohnen. Manchmal sind die Menschen schon ganz aufgeregt, wenn in ihrer Nähe ein Promi wohnt. Ach, Gemeindeleiter zum Beispiel. Ja? Aber bei Gott wohnen, das toppt alles. Also selbst wenn die Bundeskanzlerin im Nebenhaus wohnen würde oder im Doppelhaus, in der anderen Doppelhaushälfte, ist nichts im Vergleich zu dem, dass Gott bei uns wohnen wird und wir bei ihm. Es ist unfassbar. Und wenn uns schon diese alte Schöpfung mit ihren Farben, Düften, Klängen, Geschmäcken so begeistert, wie viel mehr werden wir begeistert sein, wenn wir bei Gott in aller Ewigkeit, wenn wir mit ihm, mit dem Schöpfer zusammenwohnen. Wenn wir uns im Zusammenhang mit dem Ewigkeitssonntag an unsere Verstorbenen erinnern und uns fragen, wie es ihnen wohl gehen mag, wo sie jetzt sind, was sie dort erfahren oder auch nicht erfahren, dann fragen wir auch nach dem Wie des Jenseits, der Ewigkeit. Wir möchten wissen, wie es dort sein wird. Aber diese neue Welt Gottes, der neue Himmel und die neue Erde, das ist unsagbar. Man kann es nicht beschreiben. Nur eins ist klar, Gott wird in der Mitte sein. Siehe dort das Zelt Gottes bei den Menschen. Und wisst ihr, was wird die Eröffnungsveranstaltung in dieser neuen Welt sein? Weiß jemand von euch? Nein, nicht Bambi-Verleihung. Nicht Oscar-Verleihung. Was völlig anderes. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Stellt euch vor, die Eröffnungsveranstaltung und Gott wischt die Tränen von unseren Augen. Wann hast du zum letzten Mal geweint? Ich meine jetzt nicht bei Helene Fischer bei ihrem Konzert oder bei einem Film oder Liebesroman. Wann hast du zum letzten Mal geweint, weil es dir so bescheiden ging? Weil du Schmerzen hattest? Weil du ganze Nacht oder mehrere Nächte hintereinander nicht schlafen konntest? Wann hast du zum letzten Mal geweint, weil du so viele Sorgen hattest? Oder weil du dich auf dich selbst geärgert hast? Weil du dich selbst nicht aushalten konntest? Oder vielleicht deine andere Hälfte, die bessere? Wann hast du zum letzten Mal geweint, weil deine Träume geplatzt sind, weil du vielleicht einen Menschen verloren hast. Oder du warst verzweifelt. Und wisst ihr was? Johannes sieht hier nicht so ein Millionenheer von Engeln, die der Menschheit die Tränen abwischen und die Nasen putzen. Nein, er sieht Gott persönlich, höchstpersönlich, der von einem zu dem anderen geht und die Tränen von ihren Augen abwischt. Und das ist, finde ich, eine große Enthüllung hier in dieser Geschichte. Denn zu den zärtlichsten Begegnungen zwischen Menschen gehört es auch, dem anderen die Tränen abzuwischen. Manchmal lassen wir das nicht zu, dass ein anderer uns die Tränen abwischt. Aber wenn wir es zulassen, das ist eine der intimsten Handlungen. Wenn ein Mensch dem anderen die Tränen abwischt, wenn mir jemand die Tränen abwischt, mich in die Arme nimmt. Vielleicht erinnern wir uns daran, wie unsere Eltern, Vater, Mutter oder Oma, Opa uns die Tränen abgewischt haben. Wenn sie nicht gesagt haben, nun heule mal nicht schon wieder. Oder ein Junge weint nicht, sondern tatsächlich uns ernst genommen und sie Tränen abgewischt haben. Tränen abzuwischen, das geht nur in Liebe. Und zwar auf beiden Seiten, von dem, der weint und der, der die Tränen abwischt. Hier berührt einer meine Tränen. Er zählt vielleicht meine Tränen. Und da ist einer, der teilnimmt an der Schwere meines Lebens. Es ist ein tiefes, ein herzergreifendes Bild. Gott wird abwischen alle Tränen. So werden wir Gott erleben, zärtlich und liebevoll. Wenn das keine Perspektive ist, wir weinen Tränen, weil wir Dinge oder Menschen unwiederbringlich verloren haben, weil es Dinge gibt, die wir zu Lebzeiten nicht erleben werden, weil manches offen bleibt. Und Johannes sieht, wie Gott uns nahe kommt, ganz nah. Wir haben einen Gott voll Liebe und Zärtlichkeit. Der letzte Abschnitt, die letzte Enthüllung hier. Wer überwindet, der wird dies ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feigen aber und Ungläubigen, die Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Boah, als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, muss das sein? Das ist doch ein Missklang hier in dem wunderschönen Text mit den ganzen Bildern. Diese Vision ist nicht schön. Es wäre vielleicht angenehmer, mit Vers 7 aufzuhören und das Letztere einfach auszuklammern. Und das tut auch die Predigtordnung der evangelischen Kirche. Es wird nur bis zum Vers 7 gelesen. Aber ich kann mir das so nicht erlauben, es zu ersparen. Es gehört dazu. Ich denke, es ist ganz gut, wenn wir das lesen. Und ich will mir überhaupt nicht so genau vorstellen, dass mit dem Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt. Es leuchtet mir auch nicht ein, wenn gesagt wird, dass es keinen Tod mehr gibt und hier auf einmal ein zweiter Tod auftaucht. Aber wisst ihr was? Der Heiligen Schrift ist es sowas von egal, was mir hier einleuchtet und was dir hier einleuchtet. Wie ist also dieser Schluss zu verstehen? Ich denke, es gehört zu eindeutigen Rede, dass die Herrschaft Gottes, dass sie sich nicht mit Friede, Freude, Eierkuchen durchsetzt. Denn diese Herrschaft Gottes sagt uns auch, es gibt auch ein Draußen. Ein Drinnen und Draußen. Die Bibel nennt das Himmel, ewig bei Gott, und Hölle, außerhalb Gottes. Wunderbar und wunderschön und schrecklich. Es gibt die Möglichkeit, Gottes neue Welt zu verpassen. Und nicht in den Genuss dessen kommen, dass Gott einfach zu uns kommt und uns die Tränen abwischt. Dass es keine Schmerzen mehr gibt. Und Johannes nennt diese Möglichkeiten. Und er hat dabei Menschen von Augen, und zwar Christen, die zum Glauben gekommen sind. Das ist doch an Christen gerichtet. Er hat Menschen vor Augen, er hat Christen vor Augen, die sich von Jesus abgewandt haben, die einmal mit ihm vielleicht angefangen haben, die von ihm gehört haben, schon in der Sonntagsschule oder als Kinder, und sich dann wieder aus dem Leben mit Jesus ausgestiegen sind, weil es ihnen zu unbequem war, weil es sie zu viel gekostet hat. Johannes schreibt seine Offenbarung nicht allgemein an die Welt, sondern an Christen damals, an die konkreten Gemeinden und heute auch an uns. Und in der Verfolgungssituation damals gab es auch Christen, die ihren Glauben abgeschworen haben. Und es gibt die, die in ihrem Verhalten Menschenleben zerstören. Und es gibt die, die Glauben in Zauberei und Götzendienst verwandeln. Nun ist es so, und Gott sei Dank, nun ist es nicht unsere Aufgabe, zu entscheiden und zu richten, wer zu Gottes neuer Welt gehört, wer nicht. Wir haben auch die Menschheit nicht in gläubig und ungläubig aufzuteilen, in gerettet und verloren. Das wird schon Gott machen, keine Angst. Aber, meine Lieben, entscheiden können und müssen wir uns selbst. Und jeder für sich, bitteschön. Für uns selbst sind wir verantwortlich in erster Linie. Wer ist unser Herr? Wer ist mein Herr? Und diese Frage kann an weichen Stellungen unseres Lebens uns manchmal erreichen. Manchmal steht diese Frage so plötzlich im Alltag und es heißt, entscheide heute, wer ist dein Herr? Und heute an diesem Ewigkeitssonntag stelle ich einfach euch die Frage und sollte sich jeder von euch stellen, wer ist eigentlich mein Herr? Auch wenn ich hier in diesen Reihen sitze, auch wenn ich vielleicht hier schon seit zig Jahren Mitglied bin, wer ist in Wirklichkeit mein Herr? Oder vielleicht bist du ganz neu heute hier. Wo willst du, wo wollen wir, wo will ich die Ewigkeit verbringen? Wer ist unser Herr? Mit diesem verstörenden Schlussbild vom See mit Feuer und Schwefel holt Johannes seine Leser und auch uns in die Gegenwart zurück. Bei all der schönen, all diesen schönen Perspektive der Ewigkeit steht dort im Vers 7, wer überwindet, der wird dies erben. Und ich verstehe das so, wir sollen das überwinden, was in Gottes neuer Welt überhaupt keinen Platz hat. In Gottes neuen Welt haben keinen Platz Feigheit, Unglaube, Frevel. Da gibt's keinen Platz für Mord, für Unzucht, Zauberei, Götzendienst und Lüge. Nun haben wir keine Zeit, jetzt diese Sachen detailliert eins nach dem anderen zu entfalten. Aber uns ist auch nichts Menschliches fremd, behaupte ich zumindest. Und so stehen wir vor Gott mit unserer eigenen Feigheit zum Beispiel in Bezug auf den Glauben. Wir stehen vor Gott mit unseren Mordgedanken. Vielleicht haben wir schon so viele Menschen gedanklich umgebracht. Oder Unzucht. Vielleicht baden wir ständig in Träumen, wie wir da rummachen mit anderen. Oder wir beten irgendwelche Dinge oder Menschen an und lügen ständig, zwar mit frommen Anstrich. Vielleicht. Da sollen wir einfach prüfen. Welche Zwänge halten uns im Griff? Was für ungläubige Anteile gibt's bei uns? Wie viel Treulosigkeit? Vielleicht haben wir vor Augen Situationen, in denen wir nicht ungeteilt bei Gott waren. Aber wisst ihr was? Noch leben wir im Ersten, in dieser Welt. Und wir können unsere Entscheidung treffen, beziehungsweise unsere Entscheidung für Gott bekräftigen oder erneuern. Denn Gott will, dass wir Überwinder werden, dass wir unsere Schwachheit, dass wir unsere Neigung zu Sünde oder die Sünde selbst überwinden, uns auf Gottes Seite stellen, seine Hilfe auch erwarten. Und wie geht das? Die Lebensgemeinschaft mit Gott, die er uns verheißen hat, findet hier auch ihren starken Ausdruck. Im Vers 6 lesen wir, und er sprach zu mir, Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, Alpha und Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen von der Quelle des lebendigen Wassers geben, umsonst. Christus will zur Quelle unseres Lebens werden. Und er möchte, dass wir alle anderen Pfützen und welche auch immer Zisternen, die verschmutzt sind, verlassen und zu ihm kommen und aus der Quelle des lebendigen Wassers trinken. Unser Hunger und Durst nach Leben, nach Glück, nach Erfüllung, der ist doch manchmal mit Abgründen konfrontiert. Und da steht Jesus vor uns und sagt, ich bin da. Ich will dir, wenn du Durst hast oder Hunger, etwas geben, was super bio ist, also sauber und rein, aus der Quelle des lebendigen Wassers geben. Er ist die Quelle, aus der wir immer wieder Vergebung zu uns nehmen können. Er ist es, der uns die Orientierung gibt. Er will Anfang und Ende und damit die Mitte unseres Lebens sein. Gestern ist unser Freund gestorben. Der war schon manchmal hier im Gottesdienst. Wir kennen ihn aus dem Fitnessstudio. Kann ich nicht sagen, ob er sein Leben geordnet hat. Hat es nicht so eindeutig geschafft. Und vielleicht kennt ihr solche Menschen. Wir wissen nicht, wann die Stunde schlägt. Für uns, für unsere Freunde, Angehörige. Wir können für sie beten, wir können mit ihnen reden, aber die Entscheidungen müssen sie selber treffen. Und ich denke nicht, dass wir uns für die Ewigkeit irgendwie moralisch qualifizieren können, weil wir so tolle Kerle sind und immer nur Gutes tun. Wenn wir Teilnehmer der neuen Welt werden, dann ist das ein Geschenk Gottes. Dann ist das Gnade, die wir nur im Glauben ergreifen können. Gott will, dass wir Beschenkte werden, dass wir uns auch beschenken lassen und auch andere Menschen. Und wir können damit wieder mal anfangen, als Beschenkte zu leben. Es ist alles radikal vergänglich. Wir alle und alles um uns herum. Wir haben einen Gott der Zärtlichkeit. Und es gibt eine Entscheidung, die Bedeutung hat für alle Ewigkeit. Ich wünsche uns, dass wir diese Entscheidung treffen, heute noch oder bekräftigen. Ich möchte beten und danach werden wir auf ein Lied hören. Manchen kommt das vertraut vor, denen, die dabei sind, gerade der älteste Mensch der Welt zu werden. Ich verrate das Lied nicht. Aber wir sollen da eintauchen in das Lied, auch die Jungen. Wie wunderbar von etwas gesungen wird, was mit Gott, mit Ewigkeit, mit dem Leben hier zu tun hat. Ich bete. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du uns in Jesus Christus den Zugang zu der Ewigkeit eröffnet hast, ermöglicht hast durch den Glauben, dass Jesus für uns starb am Kreuz, dass er auferstanden ist und dass wir im Glauben als sündige Menschen zu dir kommen können, uns vergeben lassen und deine Jünger werden können, die von dir lernen wollen. Herr, bitte berühre unser Herzen, jetzt, heute. Lass uns Entscheidungen treffen, die ihre Gültigkeit bis in alle Ewigkeit behalten. Lass uns aus dir leben, aus der reinen Quelle und segne uns alle dabei. Im Namen Jesu. Amen. Grund. Ein Lohn.
Gott an mir getan. Was schweigt ihr?